Fangen wir wieder mit einem Gebet an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also, das war ein Vorschlag vom letzten Jahr, soll es dieses Jahr um Heiligengestalten gehen. Große Heilige, die man sich anschauen kann. Die Heiligen helfen uns sehr, unsere eigene Berufung zu entdecken. Eine Berufung haben wir alle gemeinsam, auch wenn jeder seine ganz persönliche Berufung hat. Darauf hat das Zweite Vatikanische Konzil wieder besonders hingewiesen, nämlich die Berufung zur Heiligkeit. Nicht erschrecken, aber jeder von uns soll wirklich als Heiliger, als Heilige leben, beziehungsweise werden. Ja? Die Heiligen zeigen uns, wie das geht. Ich weiß nicht mehr, wer es war, vor kurzem hat mir jemand gesagt, ja, also die Mutter Therese, jetzt ist sie heilig gesprochen, jetzt ist sie nicht mehr selig, ob sie selbst den Unterschied merkt, sozusagen. Die Mutter Therese ist natürlich immer schon heilig gewesen. Ja, die ist gleich als Heilige in den Himmel gekommen. Aber die Seligsprechungen und die Heiligsprechungen, die sind für uns eine Hilfe, dass die Kirche anschaut gewisse Menschen und sagt, bitte, das ist ein Heiliger. Schaut euch den an, da könnt ihr euch ein Vorbild nehmen. Weil, und das ist das Nächste, was man sich vor Augen halten muss, wenn man an Heilige denkt, die Heiligen haben nicht als Gipsfiguren gelebt, wie man sie heute in der Kirche vielleicht sieht, das waren echte Menschen, ja, ganz normale Menschen. Und das ist sehr wichtig, weil das macht uns Mut, weil wir auch normale, echte Menschen sind, aber an den Heiligen halt sehen können, was dabei herauskommen kann, wenn man sich der Gnade Gottes wirklich öffnet. Ich möchte das sozusagen immer so in drei Schritten machen. Zuerst einmal die Biografie des jeweiligen Heiligen vorstellen. Sehr erstaunlich, wie spannend das ist. Die Heiligen waren nie Dutzend Menschen. Das waren immer unglaubliche, teilweise auch für ihre Umgebung nicht immer einfache Menschen. Heute feiern wir den heiligen Hieronymus, der war in manchen Zwider, muss man ganz offen sagen. Ja. Aber es waren immer ganz spannende Biografien. Es zahlt sich aus, sich das genau anzuschauen. Dann als zweiter Schritt die Lehre dieser Heiligen. Die haben immer etwas weitergegeben, auch an ihre Umwelt und an ihre Nachwelt. Und wirklich oft wirklich erstaunlich, wenn man sich den Heiligen aus dem Mittelalter anschaut und schaut, was der geschrieben hat, denkt man, das könnte für heute geschrieben sein. Das hängt damit zusammen, dass wenn jemand aus der richtigen Quelle schöpft, nämlich aus der Wahrheit, dann bleibt das gültig. Ja? Und da sieht man auch, dass manche sich auch nicht so toll ändert, wie man das immer annimmt. Und schließlich sozusagen die Auswirkung der Heiligen auf ihre Umwelt und auf die Nachwelt, ihre Auswirkung auf die Geschichte der Welt, wenn man so will. Ja. Wenn ein Mensch sich wirklich Gott ganz öffnet, dann zeigt das sozusagen eine Spur in der Menschheitsgeschichte und bewirkt etwas sehr Schönes und Großes, nicht nur für den Menschen selbst, der heilig geworden ist, sondern eben auch für die anderen. Aber das einmal nur so ganz prinzipiell, wie ich das gerne angehen würde. Und wenn man heute beginnen will mit einem Heiligen, ersten heiligen Person, geht das gar nicht anders, als dass man mit Maria beginnt. Ja. Wenn man über Heilige spricht, muss man über die Mutter Gottes sprechen. Auch deswegen ist es so besonders schön, weil man an ihr einfach sehr ungetrübt sehen kann, was Heiligkeit bedeutet. Ja. Die Mutter Gottes ist, also nicht nur in der katholischen Kirche, bekannt und verehrt, ja. In der orthodoxen Kirche sowieso, in Ostkirchen. Oft heißt es, dass die Evangelischen die Mutter Gottes nicht verehren. Das stimmt gar nicht so. Also Martin Luther hat eine sehr berührende Auslegung über das Magnificat, des Lobgesang Mariens, dazu später geschrieben. Und auch in den evangelischen Kirchen, wo es keine Heiligenverehrung gibt, bewundert man die Mutter Gottes und sieht sie als ein großes Vorbild im Glauben an und so weiter, nicht? Aber jetzt, wenn wir auf unsere Tradition schauen, dann ist gerade dann, wenn die Mutter Gottes so stark verehrt wird, und in Österreich gibt es eine ganz besondere Tradition der Marienverehrung, dann birgt das auch eine Gefahr in sich, nämlich, dass man die Heilige an sich, den Menschen aus Fleisch und Blut, gar nicht mehr so wahrnimmt, sondern plötzlich nur als Idee, als Ideologie oder was die Marienverehrung sieht. Das würde nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Das ist ja ein Vorwurf der Religionskritik oder mancher Religionswissenschaftler auch an der christlichen Tradition, dass man dann manches Mal behauptet, na gut, in den ersten Jahrhunderten war es oft schwierig, die heidnischen Kulte sozusagen zu überwinden. Die Leute sind immer wieder dorthin zurückgekehrt, vor allem wenn sie verbunden waren mit Wallfahrten oder anderen Belustigungen oder sonst Dingen, die Leute gesucht haben. Na, hat man halt Maria sozusagen hochstilisiert und die hat dann halt die Kulte der Isis oder der Artemis und so weiter verdrängt, weil das sozusagen als Winkelzug der Theologen. Und das wird teilweise verstärkt, weil es in Ikonografie, also so wie man sie dargestellt hat, tatsächlich Anlehnungen an oft noch ältere heidnische Gottheiten gibt. Aber ich glaube, dass man das wirklich relativ einfach ausräumen kann, weil die Kirche sich dann sehr konkret und deutlich über die Mutter Gottes ausgesprochen hat. Das werde ich dann noch genauer sagen. Ein anderer Vorwurf ist, dass, naja, die Kirche war immer sehr männerlastig. Da haben nur Männer sozusagen Karriere machen können und haben die Kirche geleitet. Da hat man halt ein weibliches Gegengewicht geschaffen. Hat man halt die Mutter Jesu sozusagen fast wie eine Göttin verehrt und dann war das Weibliche halt auch irgendwie vertreten, aber es hat nicht sozusagen im Alltagsgeschäft gestört oder so, nicht? Oder dass man überhaupt sozusagen mit der Mutter Gottes ein gewisses Frauenbild durchsetzen wollte und die Frauen auf diese Weise gängeln wollte und so weiter, sagt der Feminismus. Also wer die Mutter Gottes wirklich genau betrachtet und schaut und was, sich anschaut, was Marienverehrung wirklich bedeutet, wird merken, dass da nichts dran ist. Ja. Aber ich wollte es erwähnt haben, weil man, glaube ich, immer wieder auch mit diesen Vorwürfen heute noch konfrontiert wird. Machen wir es bei der Mutter Gottes genau nach diesen drei Schritten, die ich vorher genannt habe, dass wir auf ihr Leben schauen, ihre Lehre, steht jetzt hier unter Anführungszeichen, und dann ihre Wirkung auf die Um- und Nachwelt. Das Leben der Mutter Gottes, davon wird natürlich auch in den Evangelien berichtet. Allerdings gibt es auch Traditionen, die sozusagen in der Heiligen Schrift nicht vorkommen. Teilweise auch schöpfen aus dem sogenannten Jakobus-Evangelium, das apokryph ist, also von der Kirche nicht anerkannt, aus gutem Grund, auch nicht vom Apostel Jakobus geschrieben ist. Aber natürlich in diesem Jakobus-Evangelium finden sich da manche Dinge, die damals schon in der Tradition bekannt waren. Insofern hat es eine gewisse Berechtigung, dass man dann das auch aufnimmt in die kirchliche Tradition. Und dazu gehört eben, dass Maria selbst geboren worden ist als das einzige Kind ihrer Eltern Joachim und Anna. Die kommen in der Bibel nicht vor, werden aber mit einem Fest geehrt in der katholischen Liturgie und so weiter. Und im 19. Jahrhundert hat man auch als Dogma verkündet, was die Kirche aber immer schon geglaubt hat, immer weiter entfaltet natürlich, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an, also von ihrer Empfängnis an schon, befreit war von der Erbschuld. Also das, was uns durch die Taufe geschenkt wird, die Erlösung, wurde ja schon im Vorhinein geschenkt, aber, so sagt das die Kirche ganz deutlich, im Hinblick auf den Erlösertod Christi, also auch Maria ist von Jesus erlöst worden natürlich, aber für sie hat sozusagen schon von Anfang an gewirkt. Warum ist das so wichtig? Weil das Leben der Mutter Gottes einfach das Leben eines erlösten Menschen zeigt, wie das funktioniert, wie sich das darstellt, weil dasselbe Dogma auch sagt, dass wir daran glauben, dass Maria nicht nur frei von Erbschuld war, sondern auch ihr ganzes Leben nie eine persönliche Sünde begangen hat. Das kann man sich nicht vorstellen, als jemand, der in den Niederungen dieses Jammertals dahin wandelt. Aber ich versuche es mir mal vorzustellen, in ganz alltäglichen Situationen einem Menschen zu begegnen, der wirklich nur liebevoll ist, wo es keine Hinterhältigkeit gibt, wo es keine bösen Geschichten über andere gibt, die einem zugeflüstert werden, wo Aufmerksamkeit ist und so weiter. Also wenn man Heiligen begegnet, bekommt man eine Ahnung davon, was damit gemeint ist. Und bei der Mutter Gottes war eben völlig ungetrübt alles. Ja. Wahnsinnig schön. Eine andere Tradition sagt auch das finden wir nicht in der Heiligen Schrift, dass Maria womöglich als Tempeljungfrau erzogen worden ist. Das heißt, im Tempel aufgewachsen ist, das soll es gegeben haben. Manches würde darauf hindeuten, weil sie sicher nicht ungebildet war und wahrscheinlich auch lesen und schreiben konnte und eben auch theologisch gebildet war. Deswegen nimmt man das an, manches deutet darauf hin. Wo sozusagen die Heilige Schrift uns schon davon berichtet, ist, dass sie mit Josef verlobt war. Und wenn man das sozusagen oberflächlich liest, meint man, na gut, die haben halt geheiratet, dann ist ja alles klar. Aber wenn man den Verkündigungsbericht genau anschaut, dann kommt der Erzengel Gabriel zu ihr und sagt ihr, dass sie jetzt Mutter werden soll. Da wird kurz davor berichtet, dass sie bereits mit Josef verlobt ist. Und sie stellt eine sonderbare Frage für eine junge Frau, die eigentlich gerade im Begriff ist, sich zu verheiraten. Und es kommt ein Engel und sagt, sie wird bald Mutter werden. Ist eh klar, wie es funktioniert. Aber sie stellt die Frage, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Wie soll ich jetzt Mutter werden? Ich erkenne keinen Mann. Erkennen heißt mit einem Mann schlafen. Das ist ein schönes Wort übrigens. Die ist verlobt. Also da kann man aus diesem Satz, der uns das Evangelium überliefert, doch recht klar den Hinweis finden, dass Maria ganz offensichtlich den Entschluss gefasst hat, dass als ihre Berufung erkannt hat, jungfräulich zu leben. Das würde auch darauf hindeuten, auf die Vergangenheit der Tempeljungfrau und dass der heilige Josef bereit war, sie zu heiraten und das mit ihr zu führen, was man eben danach heute noch eine Josefsehe nennt. Also mit ihr als zusammenzuleben und vor allem für sie zu sorgen, ihr ein Auskommen zu sichern, aber nicht wie Mann und Frau, sondern wie Bruder und Schwester zusammenzuleben. Dann, wenn man sich das so einordnet, wird dieser Satz sehr logisch. Interessanterweise sogar Josef Ratzinger, das hat mich damals sehr überrascht, hat, ich weiß nicht wo genau, aber einmal geschrieben, sagt, theologisch wäre es durchaus denkbar, dass Gott Mensch wird und so wie Maria seine leibliche Mutter ist, auch Josef sein leiblicher Vater sein hätte können. Das wäre möglich. Ja, also das ist schon eine große Aussage. Ja. Ich glaube, er hat auch sogar erst als Papst geschrieben. Aber es ist eben nicht so. Die Kirche glaubt das nicht. Und das ist eben etwas, was uns heute wahrscheinlich schon sehr verloren gegangen ist, weil die Kirche immer schon gesehen hat, was für eine Schönheit die Jungfräulichkeit bedeutet. Heute wird das ja unglaublich in Abrede gestellt und das ist doch alles völlig sinnlos und braucht man nicht und das ist nicht anderes als eine Unerfahrenheit oder sonst etwas. Jungfräuliches Leben hat einen großen Wert und vor allem im religiösen Kontext bedeutet es, und so dürfen wir annehmen, dass auch für die Mutter Gottes so war, der Wunsch, sich wirklich ganz und allein auf Gott auszurichten, ein Leben zu führen, das wirklich sich ganz auf Gott konzentriert. Und jetzt kann man bei der Mutter Gottes sehen, also die spätere Tradition der Kirche hat das ja dann sehr entfaltet, heute wissen wir, was damit gemeint ist, aber es ist eigentlich sehr spannend zu sehen, dass damals bei einem jungen Mädchen, man nimmt sogar an, dass die Mutter Gottes damals nicht älter als 14 Jahre war, diese beiden starken Berufungen nebeneinander existieren konnten. Jungfräuliches Leben und das Leben in der Familie, das Leben als Mutter. Ja. Der heilige Philipp Neri, der ein großer Marienverehrer war, hat gesagt, das Schönste, wie man die Mutter Gottes anrufen kann, ist Jungfrau und Mutter. Weil das die zwei Dinge beide enthalten sind. Und wenn man sich jetzt das im großen Zusammenhang anschaut, wird einem relativ schnell klar, dass es auch eine Logik hat im Heilsplan. Wenn die Mutter Gottes wirklich sozusagen das Paradebeispiel, der Prototyp des erlösten Menschen ist und sie diese beiden großen, wesentlichen, wichtigen Berufungen in sich vereinigen kann, dann kann sich auch jeder selbst sozusagen in der Mutter Gottes wiedererkennen. Ich sage, aha, so geht's. Also jemand, der die Berufung zur Familie hat, jemand, der die Berufung zum zölibatären Leben hat, bei der Mutter Gottes kann man beides finden. Insofern hat das einen Sinn, ja, wenn die Mutter Gottes als Jungfrau verheiratet war, als Jungfrau Jesus auf die Welt gebracht hat, Mutter werden konnte. Manche sagen auch, dass die Kirche das so betont, dass Maria wirklich ihre Jungfräulichkeit bewahrt hat. Das ist ja gar nicht so wichtig. Ja. In der ganzen Tradition der Kirche war es immer von großer Bedeutung. Wer Marienikonen kennt aus der ostkirchlichen Tradition, wird entdecken, dass es immer drei Sterne gibt. Meistens über den Schultern der Mutter Gottes und eine über ihrem Kopf. Und diese drei Sterne, wie alles auf den Ikonen, hat eine besondere Bedeutung, nämlich die Jungfräulichkeit vor, während und nach der Geburt. Ja, das ist eine ganz, ganz alte Tradition, die Mutter Gottes so darzustellen. Wie gesagt, wenn man die Jungfräulichkeit als sinnlos und Unsinnigkeit betrachtet, dann wird man das nie verstehen. Ja. Maria wird gesagt, dass sie Mutter Gottes werden soll. Und sie antwortet darauf mit einem unglaublich schönen Satz, der ihre ganze Berufung zusammenfasst. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, die Mutter Gottes erlaubt Gott wirklich in ihr zu wirken. Sie fragt nach, sie ist aktiv daran beteiligt, aber sie stellt sich wirklich dem lieben Gott voll und ganz zur Verfügung. Also man könnte es etwas salopp sagen, die Mutter Gottes stellt dem lieben Gott einen Blankoscheck aus. Sie sagt, mach mit mir, was du willst. Ja, ich unterschreibe dir alles, füll du die Summe ein. Ich schenk dir alles. Ja. Ich möchte ganz für dich da sein. Ja. Also ein vollständiges Ja zum Willen Gottes. Und wenn man das jetzt etwas menschlich ausdrücken will, aber nicht ganz unrichtig, dann kann man sagen, der liebe Gott hat die Jahrhunderte gewartet, die Jahrtausende, bis es einmal einen Menschen gegeben hat, der zu so einem vollständigen Ja wirklich fähig war. Also erinnern wir uns noch einmal, Mutter Gottes, ein Mensch, der nie etwas gegen den Willen Gottes machen wollte. Ja? Immer die Liebe, das Gute gelebt hat, keine Sünde begangen hat. Auf so einen Menschen hat der liebe Gott gewartet, um durch diesen Menschen selbst in die Welt zu kommen. Ja? Wenn man so will, ist das Ja der Mutter Gottes sozusagen das Ja der Menschheit zu Gott. Was Adam und Eva, die ersten Menschen, sozusagen Nein gesagt haben zu Gott, sagt jetzt Maria Ja. Deswegen wird sie die neue Eva genannt. Ja? Das kommt daher, dass sie eigentlich in dieser Situation ist. Eva, Adam und Eva haben auch keine Erbschuld gehabt. Die hätten auch ohne Sünde leben können. Maria ist in dieser Situation und sie sagt wirklich ganz Ja. Und Gott nützt diese Chance und nimmt das Ja an und wird durch sie Mensch. Und was dann passiert, ist unglaublich berührend. Nicht umsonst berichtet uns der Evangelist Lukas so ausführlich darüber, dass der Engel ihr sozusagen wie in einem Nebensatz mitteilt, dass auch ihre Cousine Elisabeth, obwohl sie schon so alt ist, auch Mutter wird, auch schwanger ist. Sie wird die Mutter Johannes des Täufers werden. Mehr sagt der Engel nicht und ist auch nicht notwendig. Denn Maria mit der größten Selbstverständlichkeit beginnt jetzt daran zu denken, was sie für die anderen tun kann. Sie geht über das Bergland, also von Nazareth nach El Karim, also in der Nähe von Jerusalem, ist doch ein recht weiter Weg, das ist ein beschwerlicher Weg gewesen, eilt sie dorthin, wie es heißt, um Elisabeth, ihrer älteren Cousine, zu helfen. Und auch das, finde ich, kann man sich immer wieder schön vorstellen, wenn man zum Beispiel dieses Rosenkranzgeheimnis betet, kann man sich das wirklich vor Augen stellen. Sicher ist die junge 14-jährige Maria dort nicht bei ihrer ehrwürdigen Frau des Priesters Zacharias eingetreten und hat sie groß belehrt und ihr das Leben erklärt oder sonst etwas. Die wird dort einfach fröhlich hingekommen sein, sagt, da bin ich, was brauchst du, wo kann ich dir helfen? Ja, einfach liebevoll, handfeste Nächstenliebe üben. Ja, Boden schrubben, Töpfe waschen, Wasser holen, was auch immer. Ja. Und was dann aber passiert, und das ist wieder ein Urtypus christlichen Lebens, Maria tritt dort ein und begrüßt Elisabeth. Ja. Strahlend, lustig, fröhlich. Ja. Und dann sagt Elisabeth ganz sonderbare Dinge. Als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das wird das hochdialogisch, diese Begegnung. Ja. Also Johannes der Täufer wird geheiligt, der Vorläufer Christi. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Kommt ein 14-jähriges Mädel zu ihr und sie sagt, die Mutter meines Herrn, die Mutter Gottes, sagt Elisabeth zu ihr. Die Mutter des Herrn, wer bin ich? Also unglaublich tiefe Einsichten, die hier geschenkt werden. Das, was man sich wünscht für die Welt, dass die Welt Jesus Christus erkennt, der ist noch nicht mal geboren. Elisabeth erkennt Jesus Christus. Wie geht das? Wie macht das? Wir bemühen uns um so viele Dinge im Apostolat und da muss man machen und die Aktivität und die Medienarbeit und weiß ich was. Das Mittel, das Maria anwendet, ist einfach fröhliche, hilfsbereite Liebe. Punkt. Und sie erträgt Jesus selbst bei sich und ihrem Herzen, wie es so schön heißt. Und plötzlich wird Jesus erkannt. Also wir haben uns mit der Mutter Teresa, mit der heiligen Mutter Teresa beschäftigt, das gleiche Prinzip. Einfach die Menschen so lieben, dass sie Jesus erkennen. Ja. Also das hat sie sich von der Mutter Gottes abgeschaut. Ja. Das passiert hier. Und das ist natürlich heilsgeschichtlich von Bedeutung. Da passiert ja mehr als nur die Begegnung zwischen diesen beiden Frauen. Der Evangelist berichtet davon, weil das sozusagen ein Grundthema christlichen Lebens ist. Dann wird Jesus auf die Welt gebracht. Wir kennen das, Weihnachtsevangelium, Geburt in Armut, nicht in der Herberge. Wobei man heute sagen muss, das wird immer so schön dargestellt, die Hotelwirte, dem armen Paar mit der schwangeren Frau, die Einlass verwehren und so weiter. Vielleicht nur, um das aufzuklären, es gibt ja schöne Untersuchungen. Man musste ja immer in die Vaterstadt gehen, also weil Josef, auf den geht es ja, aus dem Stamm David stammte, also ein Nachfahre des Königs Davids war, musste er in die Stadt Davids, die war Bethlehem, gehen. Und dort hat es Familienhäuser gegeben, das waren Herbergen, aber die Familie Davids hat dort ein Haus gehabt, wo man sozusagen absteigen konnte. Und es sind natürlich viele gekommen, weil Volkszählung war, deswegen war alles voll. Und ziemlich sicher sind sie halt nicht mehr in den eigenen Schlafraum gekommen, sondern im selben Haus, dort wo der Stall war und die Tiere waren, also sozusagen zweite Garnitur. Also in der Steiermark im 19. Jahrhundert noch die Menschen im Stall geschlafen, oder im 20. Jahrhundert teilweise noch. Aber trotzdem, ja, nur das ein bisschen aufzuklären. Aber es ist natürlich auch von Bedeutung, dass Maria sozusagen den Sohn Gottes bei den Tieren, also nicht in Prunk und Gloria auf die Welt bringt, sondern so, dass sie Jesus in den Tempel bringt später, die Aufopferung, also sich ganz hineinstellt in die Tradition des Volkes Israel, alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, ja, wo sie ja sofort sagen könnte, also was heißt, ich brauche keine Reinigung, Jesus muss nicht losgekauft werden vom Priesterdienst, das waren nämlich diese Tempelopfer, die sie dargebracht haben. Nein, sie hat alles genau gemacht, sie ist ganz hineingestellt in das Volk Israel. Das ist von großer Bedeutung, sagt auch sehr viel über sie aus, nämlich, dass sie das nicht irgendwie extra Würste für sie haben wollte. Wird dann verfolgt, muss das Land verlassen, sich auf die Flucht begeben, nach Ägypten gehen. Natürlich sehen das die Evangelisten auch als sozusagen die Erfüllung eines Vorausbildes, so wie das Volk Israel aus Ägypten gekommen ist, ins gelobte Land, kommt nun der Heiland auch aus Ägypten wieder ins gelobte Land und so weiter. Auch das wird natürlich von den Evangelisten dann auch so komponiert, um das so darzustellen. Aber da sieht man eben, dass das alles in einem größeren Zusammenhang ist, aber wir können uns ruhig einmal darauf beschränken, es ganz menschlich zu sehen, leicht war es nicht. Ja? Das war schon mit ziemlichen Herausforderungen verbunden, mit Angst, mit Verfolgung und eben all diesen Dingen. Maria bringt aber Jesus auf die Welt. Also man kann wirklich ohne Übertreibung sagen, dass sie die Tür ist, durch die Jesus in die Welt eintritt. Ja? Das ist kein Zufall. Das wir vielleicht später nochmal als Gedanken bewahren müssen, wenn es darum geht, welchen Umgang wir mit Maria haben sollten. Und dann das Nächste, worüber die Evangelien fast nicht berichten, außer vom 12-jährigen Jesus, der im Tempel verloren geht, die 30 Jahre, die Jesus einfach nur in der heiligen Familie lebt. Auch das muss man sich vor Augen halten, dass wenn Gott Mensch wird und 33 Jahre hier auf der Erde verbringt, dass 30 Jahre davon nichts anderes waren als ein unbeachtetes, gewöhnliches Familienleben. Keine Wunder, keine Predigt, nichts Außergewöhnliches, ganz normales Familienleben. Täglich Essen, Stube aufkehren, Zimmermannswerkstätte. Ja. Auch das ist ja nicht irgendwas. Jesus wird Mensch, um uns das Menschsein wieder beizubringen. Er lebt uns das vor und er zeigt, welches Gewicht dieses ganz Unscheinbare, Unbeachtete hat. Auch wichtig für unser Leben. Und da spielt natürlich die Mutter Gottes eine wesentliche Rolle. Ja. Sie ist die Hausfrau. Sie sorgt für die Atmosphäre in diesem Heim von Nazareth. Sie hat bitte Jesus erzogen. Ja. Das war nicht so, dass das Jesus-Baby lesen, schreiben konnte, sprechen, gehen und so weiter. Sich bei Tisch benehmen. Ja, als Mensch hat Jesus das alles gelernt. Ja. Und die Mutter Gottes hat sie ihm beigebracht. Ja, also das ist schon eine, das muss man sich vor Augen halten, dass der Sohn Gottes sich als Mensch einem Menschen anvertraut. Auch der heilige Josef spielt natürlich eine wesentliche Rolle, ja, aber die Mutter ist sozusagen der unersetzbar. Ja. Erst bei der Hochzeit von Kana beginnt Jesus öffentlich zu wirken. Und ich möchte noch auf eine, ich könnte jetzt lange über all diese Dinge reden, aber ich möchte auf eine Sache hinweisen, was die Mutter Gottes betrifft. Sie ist ja diejenige, die den Stein ins Rollen bringt. Die Diener kommen zu Maria und sie, also sie hat erfahren, dass da kein Wein mehr ist. Wir alle kennen die Geschichte. Sie geht zu Jesus, sagt ihm das. Und dann sagt Jesus etwas Sonderbares. Er sagt, Frau, was haben wir gemeinsam? Oder was haben wir mit, ich weiß nicht, wie es genau übersetzt ist. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist wie eine schroffe Zurückweisung. Ja. Für die Mutter Gottes war natürlich klar, sie hätte gewusst, wer Jesus ist. Nicht zuletzt wegen der Jungfrauengeburt. Ja. Sie hat gewusst, dass der Sohn Gottes. Sie hat gewusst, da kommt noch was. Ja. Und jetzt sagt sie Jesus, du kannst doch was machen, wenn die keinen Wein haben. Eine so alltäglich ist es nicht bei der Hochzeit, aber eigentlich, Leute sind schon betrunken, wie wir später erfahren werden, dass die jetzt wieder Wein beschaffen sollen, also dass damit dieser Bitte an Jesus kommt. Und die Antwort ist irgendwie verständlicherweise etwas zurückweisend, wirkt sehr schroff. Und was macht die Mutter Gottes? Sie geht zu den Dienern und sagt, also macht alles, was er euch sagt. Also schickt die Diener zu Jesus. Und eigentlich, wie das Mütter so manches Mal machen, nicht immer zur Freude ihrer Kinder, drängt sie ihn eigentlich in eine Situation hinein. Und Jesus lässt sich das gefallen, muss man dazu sagen. Das gehört zum Heilsplan Gottes, dass Maria diese Rolle spielt. Und Jesus wirkt sein erstes Wunder. Wie gesagt, Wasser zu Wein verwandeln in einer Situation, wo die Leute schon betrunken sind, wirkt nicht besonders toll und heiligmäßig. Aber es ist genau das, es drückt genau das aus, was das Wirken, die Menschwerdung, das Wirken Gottes in dieser Welt zeigen will. Ich hole euch nicht zurück irgendwie, damit ihr gerade wieder überleben könnt. Ich gebe euch den besten Wein, den ihr euch vorstellen könnt. Ja, den Wein, der euch trunken macht. Ja, den Wein, der euch zeigt, dass ihr ein Zuhause gefunden habt. Das war in der Geschichte des Volkes Israel ja ganz wichtig. Israel konnte erst Wein anbauen, wie sie unbedroht, zumindest ein Jahr irgendwo sich aufhalten konnten. Sonst kann man keine Wein anbauen und keltern. Ja, der Reichtum des Landes ermöglicht das erst und so weiter. Also das ist alles dafür ein Zeichen. Und Maria stößt das an. Und Jesus lässt sich das gefallen. Und ab dem Moment beginnt Jesus, also er hat vorher schon Jünger berufen, die waren auch dabei, also es ist schon was losgegangen, aber jetzt geht es richtig los. Ja. Und Jesus zieht von zu Hause weg, zieht durch die Lande, verkündet das Evangelium. Und da spielt die Mutter Gottes keine Rolle, möchte man meinen. Weil da kommt die Mutter Gottes eigentlich nicht vor. Sie zieht nicht mit ihm mit oder so. Ja. Muss auch schwierig gewesen sein, wahrscheinlich für sie, ihn loszulassen. Als liebende Mutter, da tun sich auch andere Mütter oft schwer. Aber dann gibt es eine Szene, wo Jesus gerade predigt und dann kommt jemand und sagt, deine Mutter und deine Brüder stehen vor der Tür und wollen dich sehen. Also mit den Brüdern sind nicht deine leiblichen Brüder gemeint, weil Maria, Jesus das einzige Kind der Mutter Gottes war, sondern seine Cousinage sozusagen, also die Großfamilie ist angerückt. Die Mutter Gottes ist mitgegangen, weil sie natürlich Freude gehabt hat, ihren Sohn zu sehen. Man nimmt aber auch an, dass die Großfamilie ihn auch wieder zurückholen wollte, weil das war natürlich, er hat schon ein bisschen Aufsehen erregt und man wollte keine Schwierigkeiten haben und so weiter. Und dann sagt Jesus, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder, die das Wort Gottes hören und es befolgen? Und es gibt ein paar so Stellen in der Heiligen Schrift, wo es wirkt, als ob Jesus seine Mutter zurückweisen würde. Aber es gibt keinen Menschen, auf den das mehr zutreffen würde als auf Maria. Es gibt niemanden, der das Wort Gottes so aufmerksam hört und befolgt wie sie. Und da kommt das Nächste, was wir jetzt entdecken können, dass wenn wir uns nämlich überlegen, welche Rolle Maria jetzt im Heilsplan an sich spielt, dass wir uns denken, na gut, ja, also, wenn eine Frau den Sohn Gottes auf die Welt bringt, dann kann sie machen, was sie will, dann wird sie immer wichtig sein. Das ist nicht der Grund, warum Maria so verehrt wird in der Kirche und warum sie so eine Bedeutung hat, sondern weil sie persönlich derartig heilig ist. Weil sie persönlich wirklich ganz Ja gesagt hat. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht aus leiblicher Verwandtschaft sozusagen ein Privileg, das sie sich jetzt irgendwie hat, das man nicht wegnehmen kann. Und gleichzeitig sagt dieser Satz des Herrn auch, diese unglaubliche Nähe zu ihm, wie eine Mutter sie zu ihrem Sohn hat, ja, das ist für uns alle offen. Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, das Wort Gottes hören und das befolgen. Wir werden in die Familie Jesu aufgenommen, wenn wir als Heilige leben, wenn wir am Leben der Kirche teilnehmen. Und natürlich spielt dann seine Mutter für uns auch eine Rolle. Ja? Also wer sagt, ich halte mich an Jesus, aber seine Mutter interessiert mich nicht, da stimmt was nicht. Ich kann nicht sagen, Jesus, ich bin jetzt dein Bruder, aber deine Mutter ist nicht meine Mutter. Wenn ich sein Bruder bin, ist deine Mutter auch meine Mutter. Ja? Das kommt später noch deutlicher, aber da sieht man plötzlich, dass das nicht voneinander zu trennen ist. Gerade aus dieser Begebenheit heraus kann man das erklären. Und dann wird Maria sozusagen eigentlich wieder kaum beachtet von den Evangelisten und spielt erst wieder eine Rolle unter dem Kreuz. Und zwar vielleicht nur deswegen, hat man es überhaupt bemerkt, weil die tollen Apostel, die wichtigen Männer, alle weg waren, bis auf den jüngsten Johannes. Die sind davongelaufen, Petrus hat Jesus verleugnet, Judas hat ihn verraten. Ja. Also die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber Maria und die anderen Frauen sind wirklich unter dem Kreuz gestanden. Und nicht nur erst unter dem Kreuz, sondern sich auch schon vorher in der Passion. Davon ausgehen, dass Maria einfach da war, Jesus sie vielleicht auch immer wieder sehen konnte. Und wir dürfen sicher sein, dass die Passion für Jesus ja ein Kampf war. Dass das nicht etwas war, was Jesus alles leicht gefallen wäre und ihn nicht mehr berührt hat. Solche Theorien hat es gegeben im Laufe der Kirchengeschichte. Sagt er, das war nur ein scheinbares Leiden. Der Sohn Gottes kann nicht leiden und so weiter. Nein, der Sohn Gottes, der Mensch, Jesus Christus, hat wirklich Schmerzen ertragen. Verlassen hat, hat auch Angst gehabt. Er wird doch sogar ausdrücklich erwähnt, dass er vor Angst Blut geschwitzt hat. Hat Verzweiflung erlebt und alles das. Ja, hat Gottesferne erlebt. Davon berichten Evangelien ja. Und da war Maria, und da kann man sich vorstellen, wie das sein muss, wenn Jesus in dieser Verlassenheit und in diesem Hass einen Menschen anschauen kann, von dem er sicher sein kann, also meine Mutter wird mich immer lieb haben. Die wird immer zu mir stehen. Ja. Das heißt, sie spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle unter dem Kreuz beim Erlösungswirken Jesu. Jesus will auf sie angewiesen sein. Wirklich. Das gehört zum Plan Gottes dazu, sozusagen, dass Maria da steht. Vom Kreuz herab ist einer der sieben Worte Jesu. Jesus hat natürlich nicht sehr viel gesprochen, weil wer gekreuzigt wird, der erstickt langsam. Wenn man langsam erstickt, ist jedes Wort, das man spricht, eine Qual. Es muss so viel Liebe dahinter sein, dass Jesus überhaupt was gesagt hat. Eines der sieben Worte Jesu ist ja, Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter, zu Johannes, der neben ihr gestanden ist. Da kann man sagen, gut, da geht es um die Versorgung einer alleinstehenden Frau. Der heilige Josef dürfte schon tot gewesen sein, sonst wäre er sicher auch da gewesen. Aber die Kirche hat das immer schon so verstanden, dass damit natürlich auch mehr gemeint ist, dass Maria wirklich auch die Mutter der Kirche wird, der Christen, derer, die zu Jesus gehören. Ja. Und man kann sie auch als Miterlöserin bezeichnen. Da gibt es dann oft große Aufschrei, um Gottes Willen, da sind wir also doch wieder so weit, dass wir die Mutter Gottes sozusagen zur Gottheit erheben. Jesus hat uns erlöst, er ist der einzige Erlöser, er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Alles richtig. Trotzdem kann man Maria als Miterlöserin bezeichnen, weil sie tatsächlich unter dem Kreuz alles mitgetragen hat, was Jesus getan hat. Das braucht man nicht lange theoretisch, theologisch irgendwie jetzt erklären. Eine liebende Mutter sieht, wie ihr Sohn gekreuzigt wird, ungerecht, verhasst, brutal, wie man sich das nur denken kann. Naja, natürlich, das lässt sie nicht unberührt. Aber dass Maria unter dem Kreuz steht und das mitmacht, was die Erlösung ausmacht, denn nur Schmerzen, also nur Schmerzen zu ertragen, erlöst die Menschheit noch nicht. Sondern wie Jesus darauf antwortet, nämlich dass er in diesen Schmerzen, in dieser Verlassenheit, in diesem Hass nicht aufhört zu lieben. Die Menschen liebt ihm das Antun. Trotz Gottes Verlassenheit sich ganz dem Vater anvertraut. Ja? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und am Ende, Vater, in deine Hände befehle ich deinen Geist, meinen Geist. Das hat Maria alles mitgetragen. Ja? Eine Mutter, die ihren Sohn sterben sieht, für die ist das, als ob sie selber sterben würde. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ja? Und ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, der Gedanke, dass Jesus sicher von ihr sich erwartet hat und wir annehmen dürfen, dass Maria das auch erfüllt hat, dass sie es so wie er macht, nämlich die Menschen zu lieben, Aber das bedeutet, dass Maria den fluchenden Soldaten lieben musste, Jesus schimpfend einen Nagel durch die Hand treibt. Ja? Oder dass Maria den Judas lieben soll, oder die Apostel, die ihn alle allein gelassen haben, oder die Leute jetzt schimpfen und sich lustig machen über Jesus, mit Jesus. Deswegen kann man sie wirklich als Miterlöserin bezeichnen, aber wieder als Urtypus christlichen Lebens. Jeder von uns kann Miterlöser sein, wenn man schafft, das Leid, die Sünde der Welt mit Jesus sozusagen anzunehmen, um sie durch die eigene Liebe zu verwandeln. Ja? Paulus wird später schreiben, ich ergänze meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich kann mitmachen. Jedes Mal, wenn wir die Heilige Messe feiern, ist die Idee, dass wir am Opfer Christi teilnehmen. Maria hat das also wirklich gemacht, wie es mehr nicht mehr geht. Und dann gibt es die Auferstehungsberichte in den Evangelien und wieder fällt etwas auf, oder vielleicht anfangs gar nicht, dass Maria dort nicht vorkommt. Jesus erscheint allen möglichen Leuten, mehreren tausend heißt es dann, ja, können den Auferstandenen sehen und nirgendwo ist überhaupt nur eine Rede, ein Wort von Maria. Schon sonderbar. Ja. Da gibt es verschiedene Theorien. Ich beziehe das Wort des Herrn an Thomas, der gesagt hat, ich habe Jesus nicht gesehen, deswegen glaube ich das nicht. Und erst wenn ich meine Finger in seine Seite lege und meine Hand in seine Seite lege und meine Finger in seine Wund male, dann glaube ich. Und dann eine Woche später kommt Jesus wieder, Thomas ist dabei und Jesus sagt also, komm, leg deine Hand in meine Seite und deine Finger in meine Wunden und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann das schöne Wort, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es gibt natürlich den Glauben, der immer was sehen muss und angreifen muss, aber Thomas hätte schon seinen Mitaposteln vertrauen können. Er hätte schon glauben können an die Auferstehung, dadurch, dass er vertraut denen, die ihm davon berichten. Und vor allem im Leben der Kirche dann später natürlich, wo Jesus ja auf sakramentale Art und Weise wirklich gegenwärtig ist, begegenbar ist, ja, präsent ist. Es ist möglich, dem Auferstandenen zu begegnen. Und es ist ein schönerer Glaube, wenn ich nicht irgendwie dauernd irgendwelche Beweise brauche oder handfeste sozusagen Hinweise und so weiter, sondern wirklich auch im Vertrauen, sagen wir es jetzt ganz allgemein, auf die Lehre der Kirche glauben kann. Und weil das sozusagen eine schönere Form des Glaubens ist, kann man annehmen, dass Maria genau diese Art des Glaubens gelebt hat. Das heißt, dass sie an die Auferstehung geglaubt hat, auf das Wort der Apostel hin. Ja? Dass sie vertraut hat diesen armseligen Menschen, die ihren Sohn allein gelassen haben, und gesagt hat, ja, das ist es. Das ist ein schönes Bild, nämlich für den Christen in der heutigen Welt auch, wo man sich denkt, da die Kirche, da ist was falsch und da ist was, und der Priester macht was falsch und der Papst macht das falsch und so weiter. Ja, der Petrus hat auch manches falsch gemacht. Maria, die Mutter Jesu, hat ihm geglaubt, wenn er von der Auferstehung berichtet hat. Ganz interessant. Ja. Deswegen, ich gehe sehr sicher davon aus, dass Maria diese Begegnung mit dem Auferstandenen als Gestalt einmal nicht gehabt hat und trotzdem ganz fest im Glauben war, dass er auferstanden ist. Sie hat teilgenommen am Leben der Kirche. Also es ist kein Zufall, dass Maria dann nach der Himmelfahrt Jesu die 10 Tage mit den Aposteln im Abendmahlsaal war und mit ihnen gemeinsam um den Heiligen Geist gebetet hat. Sie hätte gewusst, was passiert, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Sie hat Jesus auf die Welt gebracht. Ja. Und das, was wieder Urtypus Maria, was in ihr passiert ist, soll jetzt für die ganze Kirche passieren. Die Kirche empfängt jetzt den Heiligen Geist und soll Jesus in die Welt bringen. Ja. Maria ist dabei. Ich glaube nicht, dass sie große Reden geschwungen hat. Sie war einfach dort und hat gebetet. Ihre Präsenz war genug. Und es ist ihr passiert, genau das, nicht? Die Kirche den Heiligen Geist empfangen hat und sofort hinausgegangen ist und Jesus verkündet hat. Und Maria hat ganz sicher am Leben der Kirche weiterhin teilgenommen und ist ihrem auferstandenen Sohn begegnet. Können Sie sicher sein, es wurde die Eucharistie von Anfang der Kirche an gefeiert. Wenn die Apostel Eucharistie gefeiert haben, wird Maria dabei gewesen sein und hat, wenn sie die Kommunion empfangen hat, ihren Sohn empfangen. Leiblich empfangen, so wie sie es damals in Nazareth gemacht hat. Das merken wir, ui, das ist ja unglaublich heilig, was da passiert, wenn ich die heilige Kommunion empfange. Man liest erstaunend, dass da ein Mädchen einmalig in der Weltgeschichte, ein Engel kommt zu ihr, ein Erzengel, sagt, sie soll Mutter Gottes werden, sie stimmt zu, dann empfängt sie den Sohn Gottes, der dann Mensch wird, durch sie in die Welt kommt. Ja, das passiert bei uns auch. Wir empfangen denselben Christus und unsere Berufung ist es, ihn in die Welt zu bringen. Ja, auf vielfältige Art und Weise. Maria hat das sicher mitgelebt. Und sicher nicht, wie soll ich sagen, ich traue mich fast zu sagen, die Kirche hat sie fast übersehen. Ja, dass nicht von Anfang an die Mutter Gottes sozusagen von allen Dialogen sozusagen ins Zentrum gerückt worden ist, ist fast erstaunlich. Aber das hängt sicher damit zusammen, dass ihr eigenes Wesen sicher bescheiden war, sie selbst immer sozusagen gerne sozusagen in der zweiten Reihe gestanden ist, obwohl es so eine wesentliche Rolle spielt. Ja, auch das sicher ein Vorbild für das eigene christliche Leben. Das jetzt wieder nicht in der Heiligen Schrift vermerkt, aber eine Tradition, nimmt man an, dass sie ihren Lebensabend in Ephesus, heutige Türkei, verbracht hat. Es gibt heute noch das Haus der Mutter Gottes, das dort verehrt wird. Die Traditionen sind oft sehr gut bezeugt, weil das einfach weitergegeben worden ist. Das war ja immer eine ganz christliche Gegend, ist ja das dann später erst muslimisch geworden. Interessant ist, dass das Haus der Mutter Gottes ein Wallfahrtsort ist heute. Und die meisten Pilger, die dorthin kommen, sind Muslime. Also auch im Islam spielt Maria als die Mutter des Propheten Jesus eine Rolle. Aber auch das ist ganz interessant, dass das dort sozusagen sich berührt. Die Tradition sagt uns aber, dass sie wahrscheinlich dann auch nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Auch davon berichtet die Heilige Schrift nicht. Aber dann, das lässt die Kirche bis heute offen, ob sie dort gestorben ist oder entschlafen ist, wie es oft genannt wird. Jedenfalls hat die Kirche durch ein Dogma erklärt, erst im 20. Jahrhundert, dass Pius XII., dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist. Da denkt man sich wieder, ja, also bitte, ihr Katholiken, was nehmen Sie das so wichtig? Ist doch ganz egal, ja, ob Maria jetzt auch leiblich im Himmel ist oder nicht und so weiter. Ist es nicht, weil, erstens, auch ganz interessant, es gibt nirgendwo auch nur eine Tradition des Grabes Mariens. Gibt es nicht. Gäbe es aber, wenn das irgendwann einmal in der Kirche geglaubt worden wäre, dass sie nicht mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, also wurde immer schon geglaubt von den Christen, auch wenn es jetzt im 20. Jahrhundert das Dogma verkündet worden ist von Pius XII., aber deswegen von so großer Bedeutung, weil wieder Maria gesehen wird als der Urtypus des erlösten Menschen, und man an ihr jetzt auch sehen kann, wo das hinführt. Nämlich in den Himmel, und zwar als ganzer Mensch. Und das ist ganz wesentlich für das Menschenbild des Christentums. Der Mensch ist nicht seine Seele, und dann gibt es das Anhängsel, seinen Leib, ja, den muss man halt mitschleppen, und dann ist man los, wenn man stirbt. Der Mensch ist Seele und Leib. Ich bin auch mein Leib. Ich habe nicht nur einen Leib, ich bin mein Leib. Ja. Ganz, ganz wichtig, deswegen legt die Kirche so einen Wert darauf, dass Maria, so wie Jesus auch, schon mit Leib und Seele im Himmel ist. Etwas, was für jeden von uns zutreffen wird. Es gibt, wir glauben an die Auferstehung des Fleisches am jüngsten Tag, dass unser Leib auch, wenn wir im Himmel sind, hoffentlich auch im Himmel sein kann. Dass wir als ganzer Mensch am himmlischen Leben teilnehmen. Die Kirche glaubt sogar, dass sie die Königin des Himmels ist. Könnte man auch denken, ja, das ist ein schöner Ehrentitel, damit es halt nicht klingt. Aber es bezeichnet wieder etwas sehr Erstaunliches und eine sehr mutige theologische Aussage. Nämlich, das bedeutet, dass Maria eine Königin, als Königin natürlich herrscht im Himmel. Also, was soll das schon wieder sein? Wie kann Maria, ein sterblicher Mensch, ein Geschöpf Gottes, jetzt plötzlich im Himmel herrschen? Der Himmel gehört doch wirklich dem lieben Gott. Das geht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil der Wille der Mutter Gottes völlig deckungsgleich ist mit dem Willen Gottes. Das heißt, Jesus kann seine Mutter sofort im Himmel herrschen lassen, weil es passiert nichts anderes als das, was Gott will. Und wieder können wir für uns etwas davon ableiten, dass wenn wir die Welt gestalten sollen, jetzt einmal, ja, dann sind wir berufen, nicht unseren Willen durchzusetzen, sondern den Willen Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist heiliges Leben. Ja. Der heilige Maximilian Kolbe, ein großer Marienverehrer, der bevor er in die Hungerbunker gesperrt worden ist, war die letzte größere Sache, die er gemacht hat, dass er den Leuten versucht hat, die sind um ihn herumgesessen im KZ, Begeisterung für die Mutter Gottes zu wecken. Wollte unbedingt, dass sie auch, so wie er, die Mutter Gottes verehren, mit Leib und Seele. Ja. Der hat einmal die Heiligkeit sehr gut erklärt, hat dann eine Tafel geschrieben, schon bevor er eingesperrt worden ist, klein W ist gleich groß W, mein Wille ist gleich Gottes Wille. Das ist heilig sein. Ja. Also das bei der Mutter Gottes war das so. Das ist sozusagen das Ziel. Also das war ein kurzer Abriss über das Leben der Mutter Gottes. Man sieht, man weiß gar nicht so wenig. Die Mutter Gottes ist eigentlich sehr gut bezeugt, auch aus der Heiligen Schrift. Und jetzt als zweiten Schritt möchte ich ein paar Überlegungen machen, was eigentlich ihre Lehre ist. Aber bei der Mutter Gottes kommt es ein bisschen komisch vor, jetzt von ihrer Lehre zu sprechen. Denn die Mutter Gottes war ganz offensichtlich keine Theologin. Ja, es gibt keine einzige Predigt, die von ihr überliefert ist. Sie hat auch kein Wunder gewirkt oder sonst etwas. Oder Schriften verfasst. Ja. Aber gerade das ist das Schöne. Die Lehre der Mutter Gottes ist ihr gelebtes Leben. Wenn man sich überlegt, was ist die Lehre Jesu? Wenn man genau hinschaut, ist das auch nichts anderes. Jesus hat auch nie ein Buch geschrieben. Jesus hat einfach als Mensch gelebt. Und er hat natürlich gepredigt. Aber das Wichtigste, was Jesus getan hat, ist sein Leben als Mensch. Ja, das ist uns Gott sei Dank überliefert durch die Evangelisten. Also, wir sind da keine Buchreligion. Unser Fundament ist Jesus Christus, der ein menschliches Leben gelebt hat. Und so auch die Mutter Gottes, sozusagen aus der Urtyp christlichen Lebens, hat einfach gelebt. Und das ist ihre Lehre. Mit einer Ausnahme könnte man sagen, es gibt einen Text, der von der Mutter Gottes überliefert ist. Das ist das Magnificat. Ich habe schon gesagt, dass auch ein Martin Luther bei seiner Bibelübersetzung sehr ergriffen war davon. Auch eine ganz nach Marienverehrung riechende Abhandlung darüber geschrieben hat. Vielleicht hat er später nicht mehr so gesehen, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach berührend, wenn Maria, das wird bei der Heimsuchung, also wenn sie zu Elisabeth kommt, singt sie dieses Lied. Und dass es überliefert ist, deutet eigentlich darauf hin, dass das in der jungen Kirche offensichtlich ein bekannter Text war, weil das ist ja eine Dichtung, das Magnificat. Es kann durchaus sein, dass das ein Gebet war, das die Mutter Gottes selbst sozusagen gebetet hat, dass das ihr Gebet war, das sie immer wieder gebetet hat, deswegen es auch bekannt war. Damals hat man sehr schnell auch Dinge auswendig gelernt und deswegen wahrscheinlich auch wörtlich überliefert ist. Ja, also wir kennen es alle, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist eine sehr einfache Aussage. Ich preise meinen Gott und er hat auf mich geschaut. Alles, was ich machen kann, alles, was in mir Gutes geschieht, ja, war bei der Mutter Gottes sehr viel, wie gesagt, ist seine Gnade. Ganz wichtig. Ganz eine wesentliche Aussage über das christliche Leben. Wenn Großes passiert, es ist der liebe Gott, der es in mir bewirken kann. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Das klingt gar nicht sehr demütig eigentlich. Ja, jetzt preisen mich selig alle Geschlechter. Aber auch das gehört zu einem heiligen Leben und das sieht man auch bei anderen Heiligen dann. Man darf schon erkennen, was der liebe Gott Großes in einem wirkt. Ja, das ist, man soll ja auch dankbar sein dafür. Ja, also das immer so zu verneinen und wegzuschieben und so zu tun, als ob es nicht wäre und so, das will der liebe Gott gar nicht. Ja, man soll auch, wenn man seine eigene Bedeutung wahrnimmt, ja, dann nimmt man ja auch die Verantwortung wahr, die man hat. Für sich und für andere, fürs Heilswirken Gottes. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Ein revolutionärer Text, ja, da wird das Unterste nach oben gekehrt. Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag den Jugendlichen zugerufen, seid revolutionär. Der südamerikanische Papst, ja, da hat das Feuer gespürt. Aber ich glaube, ich verstehe, was er meint. Also dieses abgeklärt sein und da kann man nichts machen und da wird nichts passieren und so. Ja. Das ist ein bisschen unser Problem in Wirklichkeit. Ja. Also zu glauben, dass da was weitergeht, die Mutter Gottes glaubt daran. Religiöses Leben ist nicht unbedeutend, nichtssagend. Ja. Das schlägt Wellen. Ja. Das war der Mutter Gottes vollkommen bewusst. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Das ist schon lang. Ja, dass Israel erlöst wird, dass das Nachkommen bis in alle Zeiten, bis in Ewigkeit. Ja. Wenn wir uns zur Heiligkeit entschließen, dann hat das eine Bedeutung für das gesamte Heilsgeschehen, für die gesamte Kirche. Ja? Und Gott will, dass wir einen Beitrag leisten zur Erlösung. Das können wir uns von der Mutter Gottes abschauen, das können wir da herauslesen. Die Kirche hat immer wieder auch Aussagen über die Mutter Gottes getroffen. Ganz spannend zu sehen, in welchen Situationen das war. Also ein ganz wesentlicher Punkt im Jahr 431 beim Konzil von Ephesus. Da ist in Wirklichkeit um eine wesentliche Frage gegangen, nämlich wer Jesus Christus ist. Da hat es sehr viele Bewegungen gegeben, die eigentlich, wie ich schon vorher angedeutet habe, beispielsweise gesagt haben, also wenn Gott Mensch wird, dann kann er nicht am Kreuz sterben. Ja? Also entweder war es ein anderer Mensch, der gestorben ist statt Jesus, oder es war nur ein scheinbares Leiden, ja? Aber so wirklich Mensch, so weit kann der liebe Gott ja nicht gehen. Ja? Doch, Gott ist wirklich so weit gegangen. Ja? Und weil das so unfassbar ist, hat es das Konzil von Ephesus, da ist um diese Frage gegangen, wer ist Jesus Christus? Ist er wirklich wahrer Mensch, wahrer Gott? Ja? Hat das Konzil von Ephesus es definiert, und zwar mit einem Satz, der erstaunlich ist wieder, und zwar hat das Konzil gesagt, Maria ist Gottesgebärerin. Sie hat wirklich Gott auf die Welt gebracht. Und damit ist das umfassend geklärt, dieses Thema. Es ist die Menschwerdung echt vollständig passiert. Ja. Aber es lässt uns wieder was erkennen, nämlich was, wenn man Maria verstehen will, auf die Mutter Gottes zu schauen, das hat die Kirche damals begriffen, heißt nicht abgelenkt zu sein von Jesus. Sondern wer auf Maria schaut und ihre Rolle sich überlegt, der erkennt Jesus erst wirklich. Ja. Gerade so weiß ich, wer Jesus ist, wenn ich auf seine Mutter schaue. Das Konzil von Ephesus, sie ist Gottesgebärin. Damit war geklärt, dass Jesus wahrer Mensch, wahrer Gott ist. In diesem einen Satz. Wie gesagt, die Anna-Marie-Dogma sind später, das Dogma von 1854, der unbefleckten Empfängnis, ich habe schon beschrieben. Das beschreibt in Wirklichkeit das, was Erlösung bedeutet. Ja, schon darüber gesprochen. Das Dogma von 1950, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, beschreibt, was das Ziel von uns Menschen ist, von christlichem Leben ist. Ja, und so weiter. Also natürlich sind all diese Dinge auch zur Verehrung der Mutter Gottes als Dogma verkündet worden, aber es ist immer mehr als das. Ja, es betrifft nicht nur einen Menschen, die Mutter Gottes, weil wir sie halt so lieb haben und die Marienlieder so gern haben, sondern da geht es um ganz wichtige, wesentliche theologische Aussagen. Ja, ganz spannend, wie diese Dogmen vorbereitet worden sind. Da wurden vorher immer an die ganze Welt geschrieben. Glaubt man das bei euch? Nach Amerika, nach Afrika, nach Asien, überall dort, wo es Christen gibt. Glaubt man das bei euch? Wie ist das? Und man kennt die Antworten aus aller Welt. Ich sage, selbstverständlich, bei uns wird dieses Fest schon seit Jahrhunderten gefeiert und weiß ich was. Und daraufhin hat dann der Papst sozusagen das Dogma verkündet. Also Dogmen sind nicht irgendwelche Sachen, die über Nacht sich die Kirche ausdenkt, sondern ist sozusagen auf der Schlusspunkt etwas von etwas, was immer schon stattgefunden hat. Wenn man so will, kann man auch die Marienerscheinungen zur Lehre Mariens dazu nehmen. Ich sage das deswegen so vorsichtig, weil die Kirche ja mit Marienerscheinungen auf eine sehr eigene Art umgeht, nämlich, dass sie, wenn sie eine Marienerscheinung anerkennt, eigentlich nichts anderes feststellen will, als dass das, was dort gesagt wird, der Lehre der Kirche nicht widerspricht. Von keinem Gläubigen wird gefordert, dass er daran glaubt. Ich glaube nicht, dass die Mutter Gottes, ja, dann nicht. Aber gerade das zeigt dann auch wieder was aus und das ist wieder bezeichnend für die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes hatte keine eigene Lehre. Sondern bei allen Marienerscheinungen geht es immer nur darum, an die Lehre des Evangeliums zu erinnern. Ja? Wie bei der Hochzeit von Kana. Ja? Die letzten Worte, die uns der Evangelist Johannes von Maria überliefert, was er euch sagt, das tut. Das will die Mutter Gottes. Ja? Nicht, dass sie dort den Ton angibt, was er euch sagt, das tut. Und bei allen Marienerscheinungen geht es um nichts anderes. Ja? Also wenn man mit ganz großen anschaut, in Guadalupe, ja, Spanier erobern Südamerika oder Mittelamerika und Südamerika. Kein Mensch will sich taufen lassen nach diesen Bestialitäten. Und dann erscheint die Mutter Gottes einem armen Indianer, ganz spannend, der versteht sofort, indem er sie sieht, da ist eine Frau mit einem Gürtel gekleidet und so weiter, gibt es Bücher darüber, die das sehr gut beschreiben. Gürtel haben die Jungfrauen getragen. Das war ein Zeichen der Jungfräulichkeit, aber der Gürtel wölbt sich über ihren schwangeren Bauch. Eine schwangere Jungfrau, ja. Das hat er sofort verstanden, ja. Und sie tritt auf die Schlange, ein altes Zeichen auch europäischer Ikonografie, aber in diesem Aztekenkult war da der gefiederte Schlangengott, der Gott, dem die Menschenopfer dargebracht worden sind. Das war ja keine schöne Religion. Der Papst Benedikt ist einmal so gescholten worden, wie gesagt hat, also Entschuldigung, das Christentum hat denen schon was Schönes gebracht und alle haben gesagt, ah, die Kultur wurde zerstört. Das waren Bestialitäten, die dort passiert sind im Namen der dortigen Religion. Ja. Und das war für einen Indianer zu sehen, dass dieser gefiederte Schlangengott zertreten wird, war nichts Furchtbares, das war ein anheimelnder Gedanke. Der Juan Diego, dem es erschien ist, war ja schon Christ, aber er hat natürlich die ganze Ikonografie verstanden. Und vor allem, dass er eine liebevolle Mutter ist, da kommt kein spanischer Oberer, der sie zwingen will, irgendeinen fremden Glauben anzunehmen, sondern er hat begriffen, da ist eine Mutter, die mir etwas Schönes schenken will. Und er ist dort geblieben, weil am Ort der Scheidung, es haben sich Millionen Indios taufen lassen. Millionen. Ja. Unvorstellbar, was da passiert ist. Oder eine Erscheinung 1830, Rüdebach, manche von uns waren schon dort, mit der wunderbaren Medaille, kennen wir alles. Wieder, wenn man eine wunderbare Medaille verschenkt, kann man eine ganze Katechese drüber machen. Das ist eine unglaubliche Lehre. Ja. Maria, die Gnaden aussenden kann, leuchtende Strahlen, nicht leuchtende Strahlen. Gnaden muss man annehmen, damit was passiert. Ja. Der liebe Gott will uns alle schenken, aber es hängt davon ab, ob wir es haben wollen, ja, ob dann wirklich was passiert in unserem Leben. Deswegen auch der Wunsch, dass man eine Medaille um den Hals trägt, weil das ist plötzlich ein konkretes Zeichen. Wenn ich mir was um den Hals hänge, na, dann ist das schon eine Zustimmung. Und dann kann der liebe Gott was damit anfangen. Also immer so ganz praktisch, wie eine Mutter das halt macht, nicht? Auf der Rückseite der Medaille das Kreuz Jesu als Zentrum unseres Glaubens, damit fest verbunden, wie mit einem Haken, wenn wir das vor Augen habt, alle. Das M für Maria, die unter dem Kreuz steht, da kommt uns alles das, was ich vorher gesagt habe, was die Mitterlösung und so weiter betrifft, und das Ganze umrandet von 12 Sternen, das sind die 12 Apostel, aber natürlich das Zeichen der Kirche, ja, das findet in der Kirche statt. Wir sind beim Kreuz, wir treffen Jesus, Maria hilft uns dabei, mit ihr unter dem Kreuz zu stehen, aber das ist ein Geschehen, das innerhalb der Kirche stattfindet, wir brauchen die Kirche. Also ich kann an dieser Medaille jemanden, der vielleicht vom Glauben noch nie was gehört hat, den ganzen Glauben erklären. Ganz praktisch. Ja. Und die mit der wunderbaren Medaille, die auch wundertätige Medaille nicht umsonst genannt wird, die tollsten Sachen schon passiert, Bekehrungen und weiß ich was. Auch in Lourdes, wieder, was zeigt die Mutter Gottes? Wenn man heute hinkommt, einer der größten Wallfahrtsorte der Welt, streitet, also kämpft um diesen Platz mit Guadalupe, aber in Europa auf jeden Fall, Massen von Menschen, Bekehrungen, Tröstungen, Heilungen, ja, Wahnsinn, tausende Menschen, die dort mit Lichtern Prozessionen machen. Wie macht die Mutter Gottes das? Mit einem armen Mädel, das zu blöd war, die Erstkommunion zu empfangen, weil es die Antwort nicht sich gemerkt hat, die Helge Bernadette. Mit der hat sie begonnen, einen Rosenkranz zu beten am Mistplatz, das war nämlich die Gruft Gottes, war gar kein heimeliger Ort. Und daraufhin ist das alles passiert. So macht es die Mutter Gottes. Das ganz Kleine, das Niedrige wird erhoben. Denken wir das Magnificat, ja? Und das Große zustanden zu machen, ja? Und gerade die Kranken, die dort eine Rolle spielen, die so eine wichtige Rolle spielen. Ich war sehr oft schon in Lourdes mit den Maltesern, das war sehr beeindruckend. Bei den Maltesern gibt es die Tradition, dass man die Kranken immer die Herrenkranken nennt. Das ist der Herr. Nicht nur, dass man ihnen dient wie dem Herrn, sondern auch, dass sie uns was zu sagen haben wie der Herr, ja, uns was beibringen können. Das jeder, der Lourdes erlebt hat oder schwer kranke Menschen erlebt, weiß das. Ja. Das kennen wir alle. Und die Waschungen, das Baden in der Quelle und so weiter, kann man erinnern an die Bußtaufe des Johannes, das könnte man schon lange reden, aber was dort alles entstanden ist mit ganz einfachen Mitteln. Ja. Weil ein Mensch begonnen hat, wirklich ernst zu machen mit dem Leben, das war die Bernadette. Ja. Fatima, große Botschaft von Fatima ist Buße und Bekehrung. Ja. Und der große Zusammenhang, der hergestellt wird mit der Weltgeschichte, Mutter Gottes, spricht vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg, ja, im dritten Geheimnis von der Verfolgung der Kirche, die heute so stark ist, wie sie noch niemals zuvor war. Nie hat es so viele Märtyrer gegeben wie heute. Das sind alles die Geheimnisse von Fatima, die alle. Und vom Wert des Rosenkranzgebetes. Wenn wir haben einen Einfluss auf die Weltgeschichte durch unser Gebet und durch unser Handeln, durch unsere Bekehrung, durch unsere Buße, ja, das ist schon eine Botschaft. Ich nehme noch Tatu Medjugorje, ist von der Kirche nicht anerkannt, kann auch nicht anerkannt sein, weil es nicht abgeschlossen ist, wird nach denselben Maßstäben sozusagen behandelt werden wie die anderen Erscheinungen. Es darf der Lehre der Kirche nicht widersprechen. Ich sage nur persönlich, was mich dort immer sehr beeindruckt, wenn man dorthin kommt, stehen die Erscheinungen gar nicht so im Mittelpunkt. Man kommt dorthin und erlebt betende Menschen in einer Kirche, die die Heilige Messe feiern, die eucharistische Anbetung machen, die Rosenkranz beten, die Kreuzweg beten auf den Berg hinauf, ja, beichten gehen, das ist es. Die Fasten, also nach Medjugorje sollte man am Mittwoch und am Freitag bei Wasser und Brot fasten, die Heilige Schrift lesen, das ist eigentlich nichts Neues. Ja. Aber ich kenne halt sehr viele Menschen, die durch Medjugorje das wieder entdeckt haben. Wie gesagt, die Mutter Gottes erinnert nur an das, was wir eh schon längst wissen. Aber wie eine Mutter das halt macht. Ja. Räum dein Zimmer auf. Alles schon da. Aber sehr liebevoll eben, so dass die Menschen es annehmen. Also da sind wir eigentlich schon beim dritten Punkt, wenn wir jetzt überlegen über die Wirkung der Mutter Gottes. Dann ist das eigentlich das Wichtigste, wenn wir darüber überlegen, was bewirkt es, wenn Marienverehrung wirklich geübt wird. Es bewirkt eine echte, tiefe, fröhliche Freude. Ja, weil oft muss man diesen Sprung machen oder diesen Schritt setzen, dass aus theologischen Überlegungen und vielleicht abgerungenen Entscheidungen und so weiter etwas Familiäres wird. Mitglied in der Familie Jesu sein, ja, mit ihm leben, sich dann freuen, einfach kirchliches Leben genießen. Ja, nicht dann sagen, das ist ein Problem und wir leiden, alles so. Sondern es einfach auszukosten. Und das ist ganz spannend zu sehen, dort, wo die Mutter Gottes verehrt wird, passiert genau das. Ja. Es gibt immer wieder so Teile der Kirche, wo man sagt, ah, die Mutter Gottes schieben wir ein bisschen auf die Seite. Dort werden nicht sofort irgendwie Heresien verkündet und alles ist furchtbar und so. Gar nicht. Aber was ich mich traue festzustellen, ist oft furchtbar freudlos. Wirklich nüchtern und so weiter. Wo die Mutter Gottes verehrt wird, bekommt das ganze Farbe. Da wird irgendwie, denkt man nur so an die ganzen Marienlieder und so weiter. Boah, da beginnt was zu schwingen. Ja. Ich finde das ganz interessant, dass man oft gerade mit ganz Fernstehenden, da macht man seinen Punkt, wenn man sich um das Apostolat bemüht mit der Mutter Gottes. Ich habe das wirklich schon erlebt, wo man mit den Leuten redet und also theologische Erklärungen und weiß ich was, und da hat jemand ein Gegenargument und dann tut man weiß ich was, Jesus wird in Frage gestellt, ob er wirklich der Sohn Gottes ist, und dann beginnt man irgendwie von der Mutter Gottes zu reden, wo man sich ja denkt, das ist ja eigentlich erst der übernächste Schritt. Ja, die Mutter Gottes, na, ich möchte jetzt wieder in die Marienandacht gehen und so. Das habe ich wirklich oft schon erlebt. Ganz erstaunlich. Ja, eine Mutter halt, nicht? Also auch bei Muslimen interessanterweise. Ja, redet man, wenn man Marie ins Spiel bringt, passiert da was. Einfach erlebt, Empirie. Also ich weiß nicht. Der große Johannes Paul II. Ist uns überhaupt ja auch ein Vorbild in der Marienverehrung, der das Motto seines Wappens gehabt, oder für sein Pontifikat, totus tuus, ganz dein. Das bezieht sich auf die Mutter Gottes. Ja, ganz dein heißt, er hat sich sein ganzes Leben der Mutter Gottes geschenkt. Nach der Lehre vom heiligen Clignon de Montfort, dass man, wenn ich Jesus wirklich alles schenken will, ist durch die Hände seiner Mutter machen kann, die mir hilft, wirklich in dieser Vollkommenheit mich Jesus hinzuschenken, wie sie es gemacht hat. Ja. Wenn man das macht, geht das weiter mit dem Heiligwerden. Also, die Mutter Gottes wird von manchen Theologen übersehen, traue ich mich zu sagen. Heute vielleicht besonders, aber auch vorher schon. Aber sie ist einfach die Mutter Jesu, und wenn ich Jesus annehmen will, kann ich an seiner Mutter nicht vorbei. Und als Mutter zeigt sie uns alles, gibt sie uns alles, was wir brauchen, um zu Jesus zu kommen. Also freuen wir uns, dass wir die Mutter Jesu selbst auch zur Mutter haben dürfen.